Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Dies ist die Aufzeichnung der Dialogveranstaltung Das Bildungsprogramm für Österreich, was wir erreicht haben, was vor uns liegt. Am 14. Juni 2013 an der Pädagogischen Hochschule Wien. Im Anschluss an das Referat standen Frau Bildungsministerin Dr. Claudia Schmidt und Frau Magistra Angela Weilguni zur Nachfrage bereit.
Jetzt besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die beiden Damen bitte ich einfach so mitzunotieren. Wer möchte? 1, 2, 3. Bitte schön, vielleicht die erste Frage, bitte.
Dankeschön. Ira Wabowski, zuständig für Lehrgangsleitung Unterrichtspraktikum und Schulung der Sondervertragslehrer. Liebe Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre erläuternden Ausführungen. Das hat sehr viel noch weitere Klarheit gegeben. Sie haben einen Aspekt schon angesprochen, dass es die Gelegenheit der Möglichkeiten gibt in Bezug auf berufsbegleitende Masterstudien. Meine Frage nämlich eben in Bezug auf die vielen Sondervertragslehrer, die wir haben. Sind weitere Maßnahmen angedacht, geplant, vorgesehen in dieser Überbrückungsphase? Viele Kollegen, Kolleginnen gehen demnächst im Lehrberuf in Pension und in dieser Umstellungsphase durch das verlängerte Studium wird ja ein Bedarf vorhanden sein. Was gibt es da von Ihnen oder von Ihnen beiden als Überlegungen dazu? Bitte.
Okay, ich sammle noch zwei Fragen ein. Bitte schön.
Meine Frage betrifft die Qualitätssicherung. Mit der Pädagoginnenbildung neu können ja sowohl pädagogische Hochschulen als auch Universitäten Studien anbieten. Meine Frage dazu, wie wird sichergestellt, dass bei diesen Studien allgemeine Qualitätsanforderungen genügen werden, diese Studien? Und vor allem, wie kann man die beiden Studien vergleichen? Wie ist eine Vergleichbarkeit gegeben oder sichergestellt?
Dankeschön. Ich glaube, da vorne war noch eine. Bitteschön.
Ja, Frau Bundesministerin, Sie haben schon ausgeführt, dass der Bereich der Sonderpädagogik und inklusiven Pädagogik im Rahmen der Pädagoginnenbildung neu ein wesentlicher sein wird. Mich würde interessieren, welche konkreten Möglichkeiten die Pädagoginnenbildung neu in der Ausbildung der Sonderpädagogik und inklusiven Pädagogik hier vorsieht.
Vielen Dank. Mein Vorschlag, vielleicht eine erste Antwortrunde. Bitte schön.
Wir haben uns das jetzt so ausgemacht. Ich darf beginnen und die Angela geht dann ins Detail. Ausgemacht ist gut. Ich beginne mit Qualitätssicherung, weil das also auch ein Punkt ist, der mich natürlich total interessiert und der für mich ganz wichtig ist, jetzt sage ich einmal nicht nur persönlich, sondern auch als Dienstgeber. Denn ich möchte ja, also dass die Lehrer und Lehrerinnen vom Neusiedlersee über den Wörthersee bis zum Bodensee also eine entsprechend fundierte und gute Ausbildung haben. Und es muss ja doch auch sichergestellt sein, also jetzt wird nicht jeder Student im Laufe seines Studiums da was Gott wie oft einen Ortswechsel vornehmen, aber es kann ja doch auch vorkommen, also dass hier natürlich auch Übergänge zwischen den einzelnen Anbietern gegeben sind. Also ich formuliere es jetzt einmal so, wie ich mir das vorstelle, die Konkretisierung wird dann Angela Weilguni auch noch fortsetzen und natürlich wird das jetzt auch ganz stark Work in Progress sein. Also das gehört auch dazu bei Bedingung der Möglichkeit, dass man sich zwischendurch auch auf qualitätsgesteuerte Prozesse einlässt. Also nicht alles ist schon fix fertig und kommt jetzt so quasi wie der gute Geist von oben, sondern vieles müssen wir uns dann auch noch gemeinsam erarbeiten. Aber entscheidend ist, und das ist jetzt zum ersten Mal, und das wird jetzt mittlerweile auch schon international als das Qualitätskriterium unserer Ausbildung auch wahrgenommen, zum ersten Mal wird es einen definierten Kompetenzkatalog geben. Nämlich definiert aus den Anforderungen der Schule heraus, was soll ein künftiger Lehrer, eine künftige Lehrerin können. in welchen Feldern, welche Kompetenzbereiche sind hier gefordert, welche Kompetenzen sollen Lehrer und Lehrerinnen aufweisen in einer Output-Betrachtung, Input-Betrachtung, wie müssen Curricula aufgebaut sein, damit diese Kompetenzen auch vermittelt werden. Und genau um das wird es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren gehen, nämlich entlang der erwarteten Kompetenzen, wird der Kompetenzkatalog noch verfeinert werden, werden die Institutionen Curricula entwickeln und die Aufgabe des Qualitätsrates ist es dann zu schauen, passen Kompetenzanforderungen und Curricula-Angebote miteinander zusammen. Das sind die Abstimmungsprozesse, die dann durch den Entwicklungsrat durchzuführen sind, also in enger Kooperation. Und da sind dann auch die Anforderungen für die Kooperationen mit den anderen tertiären Einrichtungen gegeben, wobei es ja nur die eine Bestimmung gibt, also die Muss-Kooperation zwischen pädagogischen Hochschulen und Universitäten im Sekundarbereich. Also wie gesagt, führt natürlich auch dazu, dass man sich im Bachelorbereich schon abstimmt. Das ist natürlich die Idee, die auch dahinter liegt. Wenn dann die Curricula eingereicht sind, der Qualitätsrat gesagt hat, entspricht den Erwartungen, den Vorstellungen, also jetzt so bildlich gesprochen, gibt es ein Gütesiegel, das dann auch für die Studierenden sicherstellt, wenn ich dieses Studium abgeschlossen habe und es einen Arbeitsplatz gibt, dann wird der Dienstgeber die Ausbildung als adäquat akzeptieren. Also das sind so die Mechanismen, so stellen wir uns das vor. Das wird natürlich viele Abstimmungsprozesse erfordern, ermöglicht aber auf der anderen Seite den pädagogischen Hochschulen, den Universitäten jetzt auch sich hier voll zu entfalten und ihre Stärken hier auch entsprechend einzubringen. Also das ist so vom Motiv die Grundstruktur. Und bei der Sonderpädagogik ist es so, dass wir uns vorstellen, einen verpflichtenden Kern inklusive Pädagogik, der einfach fix in jedem Curriculum verankert sein muss. Und wenn sich jemand auf diesem Gebiet spezialisieren möchte, dann kann er für sich noch einmal den Schwerpunkt wählen. Also wir werden ja sehen, wie sich hier die Schulen auch in Zukunft weiterentwickeln. Stichwort inklusive Schule, sonderpädagogische Zentren. Also Faktum ist, dass wir hier natürlich auch die Spezialisten und Spezialistinnen brauchen. Uns ist es aber wichtig, eben mit Blickpunkt inklusive Schule, ein Kernelement verpflichtend für jeden in Zukunft verankert zu haben. Das war unser Anliegen dazu. Und zu den berufsbegleitenden Maßnahmen und zu weiteren Details, bitte Angela.
Gut, ich werde der Reihe nach vorgehen. Das heißt, ich werde zuerst die Kollegin, also die Frage der Kollegin ansprechen, wo es um die berufsbegleitenden Masterstudien gegangen ist. Wir haben uns natürlich, gerade auch als für die Sicherstellung der Schulen, also der Betreuung der Schulen, der ausreichenden Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern in der Vorbereitung des Gesetzes sehr genau diese Übergangszeit angesehen. Das war im Übrigen auch ein Hintergrund, warum wir so eine Art Stufenplan vorgesehen haben, auch wenn wir ihn jetzt etwas gelockert haben, um die Kooperationen nicht zu gefährden. Aber grundsätzlich haben wir vom Lehrerbedarf her gesehen, bis zum Jahr 2020 noch steigend, danach aber dann auch zum Teil sehr rasch wieder fallend. Das heißt, wenn wir uns anschauen, also wenn wir jetzt wirklich umstellen, kommen wir, je nachdem wann die neuen Studien beginnen, wahrscheinlich mit den Absolventen in die Zeit, wo bereits wieder der Bedarf sinkt. In der Zeit, wie wir sozusagen den Bedarf in der Übergangszeit sichern, einerseits natürlich mit einer ausreichenden Anzahl an berufsbegleitenden Studienmöglichkeiten, damit eben nicht gleich 2 Jahre, sondern eben zum Beispiel 1 Jahr, dieses eine Jahr, wo der Bachelor länger dauert, einmal in erster Linie einmal abgefangen wird. Und wir haben ja jetzt auch vorgesehen, die Möglichkeit auch im Bereich der Allgemeinbildung eine Lösung für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Und das soll auch helfen, den Mehrbedarf, der ja, wie wir alle wissen, also gerade auch in Wien, aber in speziellen Fächern im Normalfall ist, hier besonders in diesen Bereichen auch anzubieten, um hier einen Ausgleich schaffen zu können, um hier gemeinsam gut die Übergangszeit bewältigen zu können. Zur Qualitätssicherung wollte ich auch nur ergänzen, zu dem, was ja die Ministerin schon ausgeführt hat, dass die Sicherstellung der Vergleichbarkeit auch einer der Gründe war, warum wir uns dann doch entschlossen haben, diese Eckpunkte, die vom Entwicklungsrat empfohlen wurden, tatsächlich auch ins Gesetz aufzunehmen. Wir haben es ja, ich weiß nicht, wer es so genau beobachtet hat, aber wir hatten es ja in der Begutachtung, hatten wir diese Eckpunkte in den Erläuterungen, aber nicht im Gesetz direkt. Wir haben uns dann entschlossen, sie wirklich als Anlage ins Gesetz aufzunehmen, um hier gemeinsame verbindliche Eckpunkte zu schaffen für beide Institutionen, weil Sie wissen ja, dass wir halt auch rein vom Organisationsrechtlichen hier sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Und das ist mit ein Grund gewesen, warum wir hier genauere, also die Eckpunkte wirklich auch definiert haben auf gesetzlicher Basis, um hier auch dem Qualitätssicherungsrat einen richtigen, auch rechtlichen Ankerpunkt zu geben, auf dessen Basis er gut agieren kann, wenn es um die Vergleichbarkeit der Studienangebote geht. Und zum Dritten, Sonderpädagogik haben wir uns sehr genau angesehen, also auch da wieder mit einer ganz intensiven Unterstützung der Mitglieder des Entwicklungsrats. Wir haben das derzeitige Curriculum verglichen mit den Möglichkeiten, die in der neuen Ausbildung geschaffen werden. Im derzeitigen Curriculum für das Lehramt für Sonderschullehrerinnen haben Sie ja die grundständige sonderpädagogische Ausbildung tatsächlich im Umfang von 30 EC. Von insgesamt 180. Das heißt, Sie haben ja heute in Wirklichkeit schon im Sonderschulcurriculum eine ganz starke, eher Primarstufenausrichtung mit einer sonderpädagogischen Schwerpunktsetzung. Im neuen Curriculum besteht diese Möglichkeit im Bereich, sowohl im Bereich der Primarstufe als auch in allen anderen. Also wir haben ja erstmalig auch ausgeweitet, es kann auch im Bereich der Berufsbildung sonderpädagogische Schwerpunktsetzungen geben, die möglicherweise andere sind als in einem allgemeinen sonderpädagogischen Studium. Und es gibt natürlich auch im Bereich der Sekundarstufe die Möglichkeit, sich hier zu spezialisieren. Aber im Vergleich jetzt mit dem allgemeinen heutigen Sonderschullehrer wäre das am vergleichbarsten mit der Primarstufe. Sie nehmen das Lehramt Primarstufe mit Möglichkeiten der Schwerpunktsetzungen. Die sind im Bachelorstudium bereits bei 60 bis 80 EC. Also vergleichen Sie heute 30 mit in Zukunft einer Schwerpunktsetzung im Grundstudium mit 60 bis 80. Und dann kommt noch das Masterstudium dazu, wo Sie ja sehr wohl auch die Möglichkeit haben, auch in diesem Bereich weitere Schwerpunkte zu setzen. Das heißt, das, was heute ganz stark ja erst, diese wirklichen Spezialisierungen passieren ja heute erst nach dem Studium. Also nach dem Lehramt, durchaus sehr, sehr gescheit eigentlich, vergleichbar mit dem, was in Zukunft ja auch sehr erwünscht wäre. Ich gehe in den Beruf mit der allgemeinen Ausbildung und dann spezialisiere ich mich auf Basis auch dessen, was sozusagen wirklich dann in meinem Berufsfeld ganz besonders benötigt wird. Und das wäre sehr wohl eine Möglichkeit, dass das, was Sie heute im Rahmen von Weiterbildungslehrgängen ja abdecken, dass Sie das zum Beispiel auch in einer Spezialisierung im Masterstudium ansetzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo Sonderpädagogik in Zukunft abgedeckt ist.
Ja, ich darf eine weitere Runde eröffnen. Ich sehe die Frau Rektorin. Eins, zwei. Okay, bitteschön, Frau Rektorin.
Danke, lieber Reinhard Bodlack. Mich würde interessieren, die Pädagoginnenbildung neu sieht ja eine längere Studiendauer. Bis zum Master werden wir ja die Studierenden circa 5 Jahre an der pädagogischen Hochschule betreuen und dann auch noch in der Induktionsphase. Wahrscheinlich kann man noch ein halbes Jahr dann rechnen, dass wir sie betreuen. Für mich ist die Frage, ist eher an eine Ausweitung der Ressourcen gedacht oder eher an eine Spezialisierung seitens der einzelnen pädagogischen Hochschulen, um diese vielen verschiedenen Ausbildungen in Zukunft sicherstellen zu können?
Dankeschön. Zurückgesehen, da war eine... Bitteschön.
Rainer Grubich, Büro für inklusive Bildung hier am Haus. Ich möchte Ihnen gern zweimal ein Lob aussprechen, denn das wollen Sie sich ja auch mitnehmen, haben Sie gesagt.
Ja, bitte. Nehmen auch mehr.
Ich mache es exemplarisch sozusagen. Dann würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen, denn eine hat mir die Frau Rektorin eben abgeknöpft sozusagen und Ihnen auch einen zweckdienlichen Hinweis mitgeben. Ich beginne mit dem Lob, also ich möchte mich sehr herzlich bedanken und zwar, ich war damals einfach wirklich baff, wie rasch Sie es geschafft haben, über die Amtswege, die Klassenschülerzahl 25 einzuführen, was über 30 Jahre Forderung war der Pädagoginnen und Pädagogen, haben sie in einem Ruckzuckverfahren eigentlich durchgeführt. Und ich finde, dass das auch heute noch viel zu wenig gewürdigt wird. Dankeschön. Das zweite Lob gilt der Durchsetzung der Lehrerinnenbildung neu, der Pädagoginnenbildung neu. Ich denke auch wirklich, dass wir hier auf einem höchst ganz, ganz wichtigen und professionellen Weg unterwegs sind, unseren Berufsstand so weit zu bringen, dass also wirklich die Bildung sozusagen von unten herauf wirklich umbauen kann. Die Ausbildung ist einfach die Grundlage dann für das weitere Tun unserer Kolleginnen und Kollegen. Also auch dafür herzlichen Dank, dass das mit diesem Mittwoch durch ist. Ja, meine übrig gebliebene Frage knüpft sich an den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen, der letzten Juli vom Ministerrat beschlossen wurde. Und in dem Plan ist vorgesehen, dass inklusive Modellregionen schulische eingerichtet werden sollen in ganz Österreich und bis zum Jahr 2020 flächendeckend über ganz Österreich ausgebaut werden sollen. Ich verorte ein Problem in der Definition einer inklusiven Region österreichweit. Ja, hier gibt es verschiedene Ansätze, was darunter zu verstehen ist. Meine Frage ist, was verstehen Sie oder das Ministerium darunter? Und welche flankierenden Maßnahmen diesbezüglich sind hier angedacht und vorgesehen? Und der zweckdienliche Hinweis wäre, in Bezug auf, also auch auf den Aktionsplan, den nationalen Aktionsplan, in dem ist vorgesehen die Ausweitung der Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen und Jugendlichen im AHS-Bereich und der Ausbau von Schulversuchen auf dem Sekundarstufen-2-Bereich. Der zweckdienliche Hinweis wäre, meines Erachtens, wäre es hier gut möglich, da beide Institutionen, AHS und Sekundarstufe 2, sehr wohl den Dienstgeber Bund haben und somit dem Bundesministerium unterstehen, ob hier nicht eine Steuerung über Ressourcendistribution vielleicht möglich ist, um den Anreiz zu geben, die Integration vielleicht vorwärts zu treiben. Danke.
Dankeschön. Ich würde vorschlagen, noch eine Frage und dass wir dann wieder in die Antwortrunde gehen.
Rauch, ich bin Lehrende hier im Haus und auch Behindertenbeauftragte. Ich schließe mich da an den Rainer Grubich jetzt an mit meiner Frage. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr Anfragen von Studierenden bekommen mit Beeinträchtigungen. Das reicht von einer kleinen Einschränkung im körperlichen Bereich, im Bereich Bewegung und Sport, im Bereich der Sprachen bis hin zu klaren Körper- und Sinnesbehinderungen. Meine Frage ist, inwiefern wird inklusive Bildung auch in der Lehrerbildung neu gelebt? Sprich, können Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Beeinträchtigungen auch ein Studium dann absolvieren und bekommen dann auch einen Job als Lehrer? Denn meiner Meinung nach kann inklusive Bildung nicht nur heißen, wir predigen es, wir erzählen es den Studierenden, sondern die Kinder sollen das ja auch vorgelebt bekommen, gesellschaftlich.
Vielen Dank für die Fragestellung. Ich bitte um die Antwort.
Diesmal fange ich an. Gut, ganz konkret fange ich vielleicht von der letzten Frage aus an. Sind wir ganz bei Ihnen? Ja, inklusive Bildung kann man nicht theoretisch besprechen, die muss man vorleben. Und wenn man das Hochschulgesetz genau betrachtet, haben wir hier ja jetzt abgesehen von der Festlegung eines inklusiven Schwerpunkts, jedenfalls in jedem Studium, auch Bestimmungen aufgenommen, die jetzt die Institution als solche betreffen. Wir haben ja erstens einmal die UN-Behindertenrechtskonvention, den direkt konkreten Artikel 24 im Gesetz aufgenommen. Wir haben auch entsprechend für die Zulassungsbestimmungen Lockerungen so eingeführt, dass hier individuelle Behinderungen nicht automatisch einen Ausschluss bedeuten, sondern dass es hier die Möglichkeit gibt, abweichend die Zulassungen zu regeln. Auch das war ja bis jetzt in dieser Form nicht möglich, weil es rechtlich noch anders abgedeckt war. Das heißt, das haben wir mitgenommen bei dieser Novelle. Das heißt, in Zukunft müsste es, ich weiß, dass viele Hochschulen in Österreich individuell hier schon sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten geben. Aber es ist jetzt auch wirklich vom Rechtsrahmen her möglich, diese Lockerungen zuzugestehen. Zweiter Punkt, also auch die Begleitungen, die Sie dann benötigen, individuell benötigen für den Studienverlauf, auch abweichend, also dass man auch ein bisschen von den curricularen Bestimmungen abweichen kann. Auch das ist drin, also dass ein individuellerer Studiengang möglich ist. Der zweite Teil der Frage ist insofern etwas schwieriger zu beantworten, weil Sie ja hier aufs Dienstrecht abzielen. Es gibt ja heute auch schon die Einsatzmöglichkeiten. Hier kann man wirklich immer nur auf den konkreten, also auf den konkreten Standort und die Aufgabenstellung am Standort gehen. Und natürlich auch auf die jeweils individuelle Behinderung. Es ist in all jenen Fällen, wo wir bereits so etwas wie Teamteaching oder im gemeinsamen Unterricht von zumindest zwei Lehrpersonen haben, sehr viel leichter, hier auch integrativ im Bereich jetzt der Lehrenden zu sein. Es ist deutlich schwieriger, vor allem im Ein-Lehrer-Prinzip im Volksschulbereich. Das heißt, hier kann man nur, da bitte ich auch um Verständnis jetzt von den Vertretern und Vertreterinnen der Behindertenorganisationen, wir haben natürlich auch Rechte der Kinder und das Vertrauen der Eltern hier mit zu berücksichtigen. Das heißt, wir werden darauf achten, das wird aber nicht in jeder Schule möglich sein, dass wir überall dort, wo es einen gemeinsamen Lehrereinsatz gibt, hier auch mehr Möglichkeiten für Personen mit bestimmten Beeinträchtigungen, hier auch den Einsatz zu ermöglichen. So, aber den
Rest nimmst du? Na, wenn ich dann noch was. Also zunächst danke für das Lob, ist gut angekommen. Und danke auch für den Hinweis, also Ressourcen, also Steuerung über Ressourcen klappt im Schulsystem sehr gut. Also da haben wir schon viele andere Erfahrungen gemacht. Also da das ist ein bisschen so ähnlich wie in der Spitalsfinanzierung. Also Ressourcensteuerung ist ein wirksamer Hebel und natürlich umso wirksamer überall dort, wo wir eine eindeutige Kompetenzlage haben. Also ein bisschen schwieriger wird es, wenn es dann ums Eck geht. Also wenn andere Ebenen, Bundesländer, Gemeinden, jetzt wenn ich an die Ganztagsschule denke und die große Thematik der Schulerhalter, da wird es schon ein Stückchen schwieriger. Vielleicht, ich beginne aber jetzt zunächst, Ruth, mit der Ressourcenfrage. Also zum einen haben wir mehr Ressourcen durchaus berücksichtigt, also auch in den Erläuterungen, was die Umstellung betrifft. Aber wir haben schon auch, und das wurde ja auch eingehend im Nationalrat diskutiert, natürlich auch die Absicht, also wenn ich sage, öffentliche Investitionen, ganz wichtig, also auch auf die Qualität zu achten, dann muss unser Ziel natürlich auch sein, Stärken bestmöglich zu kombinieren und Parallelstrukturen tunlichst zu vermeiden. Das heißt, das wird auch ein Steuerungsmechanismus sein, der sich einspielt über die Leistungsvereinbarungen, über die anderen Schwerpunktsetzungen und natürlich werden sich da und dort, so wie es jetzt schon der Fall ist, auch Spezialisierungen hervortun. Das ist ganz, ganz klar. Ein großes Thema, das mich immer wieder auch in politischen Diskussionen beschäftigt, ist das Thema inklusive Schule, ist das Thema Sonderschule, sonderpädagogische Zentren. Also Sie erleben es ja wahrscheinlich ähnlich. Das ist ein Thema, das also unglaublich emotional diskutiert wird. Da gibt es große Unterschiede in den Haltungen zwischen einzelnen Bundesländern. Also ich hätte das ja nicht für möglich gehalten. Eine Diskussion zu dem Thema läuft in der Steiermark völlig anders als zum Beispiel in Tirol. Also da hat man es mit Haltungen zu tun. Also jetzt sind wir da unter uns und ich gehe ja mal davon aus, dass auch keine Medienvertreter da sind. Aber ein Verhalten, das ja fast sektenhaft ist und auch oft mit einer Aufgeregtheit und Militanz geführt wird. Also es ist ein ganz schwieriges, anspruchsvolles Thema. Lassen Sie es mich einmal so formulieren. Das Ziel muss oder die Richtung muss in Richtung Inklusion laufen. Ich glaube, dass wir sehr kritisch hinterfragen müssen, die Zuordnungsmechanismen, also wann kommt ein Schüler, eine Schülerin in die Sonderschule, also welche Motive und abgeleiteten Motive gibt es hier. Wahrscheinlich ist ein richtiger Weg, einmal sonderpädagogische Zentren auch ein Stück abzukoppeln, dann auch von den Sonderschulen. Aber da haben wir noch einen ziemlichen Weg vor uns. Das sehe ich so. Wie gesagt, Zielrichtung ist für mich klar, so viel Inklusion wie nur möglich. Wir müssen aber auch die gesellschaftliche Diskussion dazu führen und mit ein Grund, Inklusion fix in den Lehrplänen zu verankern, ist hier auch entsprechend meinungsbildend zu wirken und hier auch bei den Haltungen und Einstellungen und bei der Sensibilität entsprechend anzusetzen. Die Modellregionen sind so ein Schritt in die Richtung und auch da gilt es. Und ich sage Ihnen, das macht, wie gesagt, man glaubt, man ist in Österreich, aber es ist nicht so, das ist je Region ganz, ganz unterschiedlich. Da müssen wir auch noch viele Gespräche führen. Ich plädiere dafür, das nicht zuzuspitzen in ein Entweder-Oder, sondern dass wir den eingeschlagenen Weg, uns nämlich auf den Weg zu machen und das schrittweise voranzubringen, dass wir den konsequent weitergehen. Und man sieht es ja jetzt in der Pädagoginnenbildung neu verankert, berücksichtigt, zunehmend auch bei den Aufnahmeverfahren, Eignungsverfahren an den pädagogischen Hochschulen selbst. Und so wird uns auch das, konsequent und hartnäckig, wie wir sind, gelingen.
Ich wollte nur eine Ergänzung zu dem, was du, Ruth, gesagt hast, machen, nämlich, oder eine Klarstellung vielleicht, was die Bedeutung oder auch die Entwicklung dessen, was jetzt heute die Bedeutung der Induktionsphase ist. Da hat sich zu dem ursprünglichen Modell, das der Entwicklungsrat vor Monaten kommuniziert hat, schon dahingehend etwas verändert, als dass die Induktionsphase ja nicht Teil der Ausbildung ist, sondern eindeutig das erste Berufseinstiegsjahr, das aber in einer speziellen Form begleitet werden soll. Und so gesehen liegt die Hauptverantwortung für diese Gestaltung natürlich, wenn man so wie beim Dienstgeber und jetzt nicht bei der Ausbildungsinstitution. Wichtig ist nur, dass die Ausbildungsinstitutionen hier auch für diese Phase durchaus spezielle begleitende Lehrveranstaltungen auch entwickeln und vorsehen, wobei die Hochschulen ja da durch diese Junglehrerseminare und Ähnliches ja sowieso schon Erfahrung haben im Begleiten der Berufseinstiegsphase. Aber nur, dass da klar ist, also weil da haben wir schon in einigen Diskussionen, hat es da noch nicht ausreichend Klarheit gegeben. Es ist nicht die Verantwortung der Institution, diese gesamthaft zu gestalten, aber begleitende Lehrveranstaltungen und natürlich die Ausbildung der Mentoren und Mentorinnen. Das ist sozusagen hier verortet.
Ja, danke schön, meine Damen und Herren, der Herr Hochschulratsvorsitzende und dann bei den Studenten hin, bitte.
Ja, ich würde gerne ein anderes Thema noch anschneiden. Claudia, du hast ja gesagt, dass dieser Professionalisierungsschub, der jetzt auch mit der Pädagoginnenbildung neu eingeleitet werden soll, dass der eng damit verknüpft ist, dass die Profession unterstützt wird durch entsprechende Forschungsanstrengungen, durch die enge Koppelung mit der Entwicklung der Forschungskompetenz, sowohl auf der Ebene der pädagogischen Hochschulen wie auch auf der Universitäten. Wenn man diese beiden Felder kennt, dann sieht man, dass da ja ein enormer Nachholbedarf ist und ich würde sagen in beiden, was die Professionsforschung anlangt, sowohl auf universitärer Ebene als auch auf der Ebene der pädagogischen Hochschulen. Wir suchen gerade einen Vizerektor, eine Vizerektorin für Forschung und werden am Montag ein Hearing haben. Also das trifft sich ganz gut. Von daher würde ich gerne an Sie beide die Frage stellen, was da die spezifischen Erwartungen des Ministeriums sind. Jetzt nicht, was die Personalauswahl anlangt. Da kriegt es ja dann einen Vorschlag, nicht von uns. Aber was die Stärkung der Forschungskompetenz anlangt, das ist jetzt meine Fragerichtung, was da die Erwartung ist und welche Impulse auch vom Ministerium erwartbar sind, damit gerade die Pädagogische Hochschule diese Kompetenzen auch verstärkt in den nächsten Jahren wird aufbauen können.
Dankeschön, Herr Professor. Auf Studentenseite drüben, glaube ich, gibt es ein, zwei Fragen und dann war hier noch eine Frage, wenn wir das ein bisschen zusammenfassen.
Grüß Gott, mein Name ist Lea Lobensommer, ich studiere Sonderpädagogik an der PH Wien und ich habe eine Frage, beziehungsweise ich möchte noch mal einhaken bei dem, was die Frau Rauch gesagt hat über die Inklusion der Studierenden an der PH Wien. Und zwar finde ich das, was Sie vorher kundgetan haben über die Bestrebungen der Lockerungen der maßgeblichen Regeln sehr gut. Auch dass individuelle Curricula für Studierende möglich sind, finde ich sehr gut. Möchte aber hier noch eine Frage stellen und zwar zum Paragraphen 46.1a, der ja besagt, dass solche Studierende, die individuelle Curricula haben, dann einen Vermerk im Lehramtsdienst, also im Zeugnis haben. Und ich wollte fragen, ob Sie dies nicht wieder als eine Stigmatisierung, als eine exklusive Handlung dann sehen. Danke.
Dankeschön. Eine zweite Frage vielleicht noch bei den Studierenden.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Bernhard Lahner. Wir freuen uns natürlich, dass das Gesetz diese Woche beschlossen worden ist. Aber es ist nicht vorbei. Nein. Weil jetzt kommen natürlich... Jetzt kommen natürlich die Änderungen der Verordnungen. Und aus Studierendensicht ist für uns wichtig, welche Eckpunkte die Verordnungen in Zukunft haben werden. Und im Speziellen gibt es eben die Hochschulcurricula-Verordnung. Die Frage, was sind da die wesentlichen Punkte, die geändert werden sollen, können, beziehungsweise wo liegt der Schwerpunkt? Werden die pädagogischen Hochschulen in der Curricula-Erstellung eingeschränkt oder gibt es Freiheiten? Und dasselbe eben in der Hochschulzulassungsverordnung, wo es eben auch darum geht, wer wird zugelassen und welche inklusiven Maßnahmen werden da gesetzt. Ja.
Ja, danke schön. Ich danke für die Fragen. Eine Frage noch hier. Bitte schön.
Danke. Als Mitarbeiterin des Teams für Schulentwicklung hier im Haus habe ich Ihren Ausführungen eine Quantifizierung von einer Beobachtung entnommen, die wir beim Blick aufs Schulsystem in den letzten Jahren zunehmend gemacht haben. Und zwar von 16 auf 61 Regierungsvorlagen. Das bedeutet natürlich einen unglaublichen Innovationsschub im System und stellt gleichzeitig auch sehr, sehr hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Was wir im Bereich der Schulentwicklung wahrgenommen haben, ist, dass das bei den Individuen auf den verschiedenen Ebenen oft sehr stark als Druck wahrgenommen wird und als additiv gesehen wird. Also noch was und noch was, und kaum haben wir uns mit den Bildungsstandards auseinandergesetzt, kommt die neue Reifeprüfung und einmal umgedreht. Und es ist SQA steht vor der Tür. Ich habe im Bereich der Logistik beim Nachforschen in dem Bereich den Begriff des Komplexitätsmanagements gefunden und wollte fragen, ob Sie einerseits unsere Beobachtungen in diesem Bereich teilen und was im Schulbereich im Zusammenhang mit Komplexitätsmanagement getan werden kann. Dankeschön.
Danke für die komplexe Fragestellung. Ich bitte Sie, die beiden Damen, die nächste Antwort-Diskussionsrunde einzuleiten.
Gut, ich übernehme wieder zuerst die konkreten Fragen. Zu den beiden Studierenden, die die Frage gestellt haben, einen Vermerk in einem Zeugnis zu haben, das dem Dienstgeber Hinweise gibt, für welche Einsatzgebiete ich wie geeignet bin, halte ich nicht für eine Stigmatisierung. Das soll ja die Chancen eröffnen, hier auch wirklich eingesetzt werden zu können im konkreten Unterricht. Also ich denke, dass das hier Zusammenfinden die Kompetenz, das Kompetenzportfolio des Individuums mit den Anforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz, das hilft. Das ist im Übrigen ja auch bei den anderen in Zukunft so, weil sich ja hier eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichen Kompetenzportfolios ergibt und dieses Kompetenzportfolio ja auch Unterschiedlichkeiten aufweisen kann, das wiederum für einen konkreten Arbeitsplatz an einem konkreten Schulstandort besonders interessant sein kann. Also ich würde das nicht per se einfach als Stigmatisierung sehen, sondern als eine Chance hier, dass diese beiden schneller zusammenkommen. Zweite Frage vom Studierenden, der Nebensitz, wenn ich es richtig optisch gesehen habe, die Verordnung, da haben Sie völlig recht, das würde gar nichts helfen, wenn man im Gesetz die Freiheit, also die Möglichkeitsräume eröffnen und sie dann in einer Verordnung wieder schließen. Ne? Also das wäre, sagen wir, nicht sehr sinnvoll. Das heißt, wobei, da müsste sogar Ihr STUKO-Vorsitzender hier ja auch schon Auskunft geben können. Die STUKO-Vorsitzenden arbeiten ja parallel schon gemeinsam mit Professor Schnieder an hier Eckpunkten für die neuen Verordnungen. Ich kann Ihnen nämlich für beide, die Sie genannt haben, die Curricula-Verordnung und die Hochschulzulassungsverordnung, und ich kann Ihnen jetzt nur die Philosophie sagen, die dahinter steht. Also die Eckpunkte kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht jetzt in der Arbeitsgruppe sitze. Das ist ja durchaus auch etwas, was normalerweise durch die Hochschulen selbst definiert wird, sinnvollerweise auch. Die Philosophie, die wir mit dieser Curricula-Verordnung und dieser Hochschulzulassungsverordnung verfolgen, ist die, so schlank wie möglich. Das heißt, es soll nur das drinstehen, was unbedingt erforderlich ist, auf der Rechtsebene in der Verordnung stehen. Dahinter steht selbstverständlich auch, dass wir die unterschiedlichen Kulturen, die es derzeit noch gibt zwischen Hochschulen und Universitäten, berücksichtigen müssen, damit wir hier Kooperationen ermöglichen und nicht verhindern. Und der zweite Teil soll sein, ein ausführlicheres Handbuch, das aber jetzt nicht Teil der Rechtsgrundlage ist, das hier aber die Möglichkeiten gibt, Beispiele, nähere Details, also durchaus auch Anregungen, Good Practice von anderen, hier auch den Studienkommissionen zur Verfügung zu stellen, dann für die jeweiligen Curricularentwicklungen. Aber das ist sozusagen die Philosophie, mit der diese Arbeitsgruppen auch arbeiten. Und ich kann auch gleich dazu sagen, die sind auch vernetzt mit Univertretern. Ja? Also wir schauen uns das genau an, wie das auch bei den Unis derzeit ist, um hier ja nicht in der Verordnung etwas drin zu haben, das wiederum die Kooperation, die wir ja wollen, verunmöglicht.
Vielen Dank. Ich beginne vielleicht mit dem Thema Forschung, Professionsforschung. Da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Also den einen hast du eh auch schon erwähnt, das ist die Frage der Rekrutierung. Also mit welchem Profil kommen neue Leute an die pädagogische Hochschule? Was sind hier die Erwartungen? Was bringen sie mit? Da wird man wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, natürlich verstärkt auch versuchen, dieses Thema zu beleuchten. Der zweite Punkt ist, so wie in anderen Institutionen auch, gezielte Personalentwicklung in die Richtung, wo ich denke, dass wir mit den Doktoratsstipendienprogrammen hier schon auch Schwerpunkte unterstützen, darauf hinweisen, Kooperationsverbund der pädagogischen Hochschulen auch untereinander. Und es wird, wir verhandeln ja gerade mit der Europäischen Union auch die nächste Programmplanungsperiode ab 2014 in Erasmus jetzt auch einen gezielten Schwerpunkt geben der Institutionenkooperation. Also das heißt hier auch internationale Kooperationen, und es wäre ja gerade auf dem Gebiet natürlich besonders reizvoll, hier auch international mit Universitäten zusammenzuarbeiten, dort schon Kooperationsmodelle zu entwickeln. Das tut, sage ich einmal, dem Austausch gut, stärkt die eigene Identität und stärkt uns dann natürlich auch, wenn ich da gleich ins Wir gehen darf, auch gegenüber anderen Kooperationspartnern. Also ich würde da vor allem jetzt auch die internationale Schiene mit in die Betrachtung nehmen. Und dann allein, denke ich, durch die Bachelorarbeiten, Masterstudien, wird hier auch das Potenzial in der Institution selbst gestärkt, wobei ich das ja jetzt weniger sehe, aber ich glaube, da stimmen wir überein, ich sehe das ja jetzt weniger als Aufbau der Grundlagenforschung, sondern es geht de facto um angewandte Forschung, professionsorientierte Forschung dort gezielt die schon eingeschlagenen Wege weiterzuführen. Die Frage zum Thema Schulentwicklung, also die beschäftigt mich am intensivsten, vielleicht weil mir überhaupt Organisationsentwicklung so am Herzen liegt, und das ist ja, warum mich die Bildungspolitik so interessiert, weil das ja in Wirklichkeit die große Herausforderung ist. Wie schaffen wir es, also den öffentlichen Sektor gut in die Zukunft zu bringen? Wie schaffen wir also diese gewaltige Systemumstellung von System 1.0, hierarchisch, obrigkeitsgesteuert, zu System 4.0, partizipativ bei hoher Eigenverantwortung? Das ist die Herausforderung. Und es ist eine Schubumkehr. Also das sind ganz andere Leitungssteuerungsmechanismen, und Ihre Beobachtung ist völlig richtig, dass wir im Augenblick noch in der Ildefonso-Methodik unterwegs sind. Also wir stocken immer auf und auf und auf, ohne dass wir mal eine Wertanalyse machen und überlegen, was passiert, wenn wir das eine oder andere weglassen und das dann gleich einmal weglassen, wenn wir draufkommen, es passiert nichts. Aber das geht halt, jetzt sage ich, am lebenden Objekt, also immer nur schrittweise, aber trotzdem ist es wichtig. Also ich glaube einmal, es war die richtige Strategie, auf die Gleichzeitigkeit der Maßnahmen zu setzen. Also das war ja einer der ersten Ratschläge, die ich bekommen habe. Mach nie eine Wenn-Dann-Kette, weil dann bleibst du bald einmal stecken. Ne? Also ich mache das Projekt Ganztagsschule erst, wenn ich erledigt habe, dies oder das. Also, da gibt es immer was, wo sich spießt, und da wären wir heute dort, wo wir im Jahr 2007 waren. Da hätten wir keine Bildungsstandards, keine neue Matura, keine neue Mittelschule, keine Ganztagsschuloffensive, weil da würden wir uns wahrscheinlich immer noch überlegen, in welcher Reihenfolge sollen wir das jetzt abarbeiten. Also das heißt, Mut zur Gleichzeitigkeit, richtige Strategie. Gleichzeitig braucht das System aber, brauchen die Menschen, die dort arbeiten, und das sind wir, und die, vor allem auch dann die Lehrerinnen und Lehrer, Haltegriffe. Und vor allem die Schule, also obwohl ja Schule, das ist ja fast ein Paradoxon, es gibt kein sichereres System als Schule. Es gibt auch heute keine Berufsgruppe mehr, die außer den Lehrern und Lehrerinnen, die noch von Lebenseinkommen sprechen können. Weil nämlich die Unsicherheit mittlerweile auf der ganzen Welt in allen Bereichen eine ganz andere Dimension hat. Trotzdem ist, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, das System Schule sehr ängstlich. Obwohl es ganz sicher ist. Das ist also fast, man denkt sich, das geht nicht zusammen, aber es ist so. Und daher müssen wir uns ständig überlegen, wo sind Haltegriffe? Wo ist Halt und Orientierung für die Menschen, die das umsetzen sollen? Und da haben wir noch viel zu tun. Also es war jetzt ein extremer Aufwand, natürlich die Reformen also überhaupt in Gang zu setzen. Und ich bin mir dessen voll bewusst, und darum täte ich auch so gern noch eine Legislaturperiode weitermachen, dass wir jetzt noch viel Energie brauchen, dass all diese Projekte auch dann tatsächlich im Klassenzimmer gelebt werden. Was sind so Haltegriffe? Also jetzt, wenn ich an die neue Mittelschule denke, also die Werke, hier Halt und Orientierung zu geben, in den Austausch zu gehen. Die Einführung des Team-Teaching, also dass Lehrer und Lehrerinnen draufkommen, ich bin nicht allein auf der Welt mit meinen Themen, da gibt es noch andere, und ich brauche nicht vielleicht für jede Frage einen Supervisor oder einen gruppendynamisch, weiß ich wie, Ausgebildeten, sondern ich kann mich auch im Austausch mit anderen hier orientieren, kann Halt und Orientierung bekommen, Hilfestellung bekommen. Also ich weiß nicht, ob Sie mitverfolgt haben, die Diskussion bei der Einführung des Team-Teaching, also was ich da für E-Mails gekriegt habe. Misstrauen Sie mir, schicken Sie mir jetzt einen Kontrolleur in die Klasse, weil jetzt jemand Zweiter kommt, das sind ja meine Schüler, das ist meine Klasse und. Also mittlerweile, ich glaube, wenn ich mir heute hinstellen würde und sagen würde, ich schaffe das Team-Teaching ab, wären viele enttäuscht, weil sie es mittlerweile als positiv erleben. Also das sind Maßnahmen bis hin, also auch das Rollenverständnis zu verändern. Schulaufsicht mehr in Richtung Schulbegleitung, Qualitätsbetrachtung, Fortbildungsangebote, gute Beispiele, wie es gehen kann, Vernetzen der Standorte. Einmal zu sagen, also ihr habt Probleme oder seht Schwierigkeiten mit der neuen Matura, fahrt einmal nach St. Paul ins Lavantal. Wie gehen die damit um? Also diese Punkte anzubieten. Und dann sehe ich natürlich ein großes Feld und Betätigungsfeld für die pädagogischen Hochschulen selbst, wo ich eine Kernaufgabe auch in der Organisationsentwicklung der Schulstandorte sehe. Also nicht der Berater auf Dauer, sondern temporärer Einsatz, wenn einzelne Schulstandorte dabei sind, zum Beispiel Bildungsstandards das erste Mal zu reflektieren. Also dass es hier auch beratende Unterstützung mit dem Ziel der Selbstständigkeit dann des Einzelnen nach einer gewissen Phase gibt. Und da würde ich einen zentralen Aufgabenbereich auch der pädagogischen Hochschulen in Zukunft sehen, diese Organisationsentwicklung am Schulstandort ein Stück mitzubegleiten. Ein Vehikel dazu ist ja auch die Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung am Standort mit einem Team von Lehrern und Lehrerinnen. Aber dass das alles anstrengend ist, viel Arbeit ist, sehr viel von uns allen abverlangt, ist auch klar. Aber Status quo halten wäre keine Alternative.
Ja, danke schön für die ausführlichen Antworten. Ich habe hier noch eine wichtige andere Aufgabe. Ich muss auf die Uhr schauen. Eine letzte Fragerunde noch. Also sage ich 1, 2, 3. Ja, dass wir noch 3 Fragen nehmen. Bitte schön.
Guten Tag, Beate Wagner, mein Name. Ich bin tätig in der Ausbildung und in der Fortbildung hier im Haus. Eine kurze persönliche Rückmeldung an Sie. Ich freue mich sehr, dass Sie darüber gesprochen haben, dass Ihnen Quereinsteiger willkommen sind. Ich bin selbst eine und ich glaube, dass das der Vielfalt des Lehrertums gut tut. Jetzt meine Frage, weil der Kollege vorher schon von der Qualitätssicherung gesprochen hat. Ich spreche immer wieder mit Studierenden, die sagen, ich würde gern in eine andere Studienrichtung wechseln, aber das ist so schwer. Meine Frage, die Pädagoginnenbildung neu, bietet die einen Fortschritt bei der Flexibilisierung des Berufsfeldes? Bietet die den Studierenden die Möglichkeit, leichter in eine andere Studienrichtung umzusteigen, beziehungsweise auch höherwertige Qualifikationen anzustreben und durchzuziehen? Danke.
Danke für die Fragestellung. Bitte.
Ja, guten Tag, ich bin Freizeitpädagoge und neues Studium passt auch zu Quereinsteiger, passt auch ganz toll zu dem sehr persönlichen Vortrag, den Sie gehalten haben, die Werte, die vermittelt werden, eine Riesenressource und dafür auch erstmal ein Dankeschön, dass diese Innovation der Ausbildung, dass das jetzt stattfindet, also danke vielmals. Ich möchte jedoch fragen, es gibt noch, vor allem haben wir als Studierende noch keine Förderungsmöglichkeiten, Beihilfemöglichkeiten. Es gibt auch dienstrechtlich natürlich, ähnlich wie Elementarpädagogen, ähnliche Situationen, sehr viele Fragen. Und wie kann man noch hier diese Situation noch umfassend, wir arbeiten ja schließlich in Zukunft auch zusammen in der Schule, mit den Lehrern, wie wird das weiter geplant, wie können wir hier noch diese Dinge abrunden? Danke vielmals.
Hier war noch eine Frage von der Frau Institutsleiterin. Danke.
Gabriele Kulhane-Gwelend, Institut Ausbildung. Zunächst möchte ich mich bedanken für Ihre Motivation, die Sie, glaube ich, uns allen wieder gegeben haben, uns noch vermehrt mit Pädagoginnenbildung neu zu beschäftigen. Das ist auch für uns, glaube ich, ganz wichtig. Mir liegen besonders schulpraktische Studien am Herzen. Es ist also ein Qualitätskriterium der pädagogischen Hochschulen, dass Studierende von Beginn an eigentlich das Berufsfeld kennenlernen. Und meine Frage, die sich daraus ergibt, wo sehen Sie in der Pädagoginnenbildung neu diese schulpraktischen Studien? Wie würden Sie sie positionieren?
Dankeschön. Die letzte Runde, wenn ich die beiden Damen bitten dürfte. Bitte schön.
Okay.
Durchlässigkeit. Ja, die Durchlässigkeit ist eines der großen Vorgaben gewesen für die Pädagoginnenbildung neu, dass wir hier mehr Durchlässigkeit ermöglichen. Wobei Durchlässigkeit natürlich auch so eine Frage ist. Nicht? Wenn ich fachlich umsteigen möchte, wird es schwieriger mit der Durchlässigkeit. Außer es sind sehr nahe Fächer. Vielleicht, wenn wir es schaffen, was ja durchaus so angelegt ist, hier in Fächerbündeln zu denken, würde auch das leichter werden. Und aber diese sogenannten, also der früher genannte gemeinsame Kern und jetzt bildungswissenschaftlichen Grundlagen wäre ein ganz wesentlicher Teil, der doch zwischen 30 und 60 EC wäre, der soll wirklich in allen pädagogischen Studien, zukünftigen Studien, gemeinsam verankert sein. Das heißt, alleine das schon wäre etwas, was ich so oder so, wenn ich erweitere, wenn ich einen zusätzlichen Schwerpunkt mache, nicht noch einmal machen müsste. Das hätten alle gemeinsam. Das ist das, was auch gemeint ist mit diesem gemeinsamen Professionsverständnis. Also die Grundlagen, die gemeinsamen Grundlagen für das gesamte Professionsfeld und nicht nur für eine spezifische Ausbildung. Also das wäre zum einer der Komponenten für die Durchlässigkeit. Sie sprechen aber damit halt auch eine grundsätzliche Frage an, die im gesamten Hochschulwesen derzeit ist. Weil ja da auch im Bereich der Universitäten, Professor Wimmer wird das wissen, ja hier eher, also sagen wir es einmal so, wir haben zum Teil die Erfahrungen gemacht, dass international die Durchlässigkeit besser funktioniert hat als national bei den Institutionen, die mehr oder weniger nebeneinander waren. Das hat aber auch Unis untereinander betroffen, also das ist jetzt kein Spezifikum zwischen Hochschulen und Unis. Aber diese gemeinsamen Entwicklungen und auch der Weg, dass wir hier auch die Eckpunkte und auch bei den Curricularentwicklungen möglichst gemeinsam gehen wollen und hier auch gemeinsame Standards haben wollen, soll genau das besser ermöglichen. Also, dass hier nicht Wege zweimal gegangen werden müssen, die man eh schon einmal gegangen ist. Bei den Freizeitpädagogen, die Fragen, die Sie angesprochen haben, völlig richtig, haben wir auch schon von anderen Seite her gehört. Wir überlegen uns natürlich eine dienstrechtliche Abklärung für die Bundesschulen. Also da sind wir schon an einer Lösung dran, auch gemeinsam mit dem BKA, und hoffen natürlich, dass auch diese Lösung, die wir finden, etwas ist, das dann sozusagen von den anderen Dienstgebern auch als Vergleich herangezogen wird. Auch das, was Sie angesprochen haben, die Studienförderung, also vor allem die Hebung der Altersgrenzen und so, das kennen wir im Übrigen auch von ist generell eine Quereinsteigerthematik. Und zum letzten Punkt, die schulpraktischen Studien sind in den Eckpunkten verankert, aber es ist richtig nicht quantifiziert, das ist schon angesprochen worden. Ich glaube, da wird die Frau Ministerin dann mehr dazu sagen, wo sie hier auch die Bedeutung sieht. Ich möchte nur also vergleichbare Ankerpunkte, das sind Dinge, die könnten in gemeinsamen Standards bei Eckpunkten für die Curricularentwicklung vereinbart werden. Und da muss man auch sagen, dass wenn ich jetzt gerade auch die Universität Wien hernehme, wo ja der neue Leiter des Zentrums für die Lehrerbildung hier so erste Empfehlungen einmal in die Diskussion geschickt hat, wo hier von 20 EC Uni, ja, also ich rede hier von Unis, die bis jetzt das so ja noch gar nicht so stark wahrgenommen haben, hier in diesen neuen Überlegungen bereits jetzt von zumindest 20 EC wirklich quantifiziert sprechen in der Bachelor-Ausbildung. Also da ist einiges im Gange und da denke ich mir schon, dass wir gute Chancen haben, wirklich gute gemeinsame Standards zu haben, um hier diesen wichtigen Bereich von Anfang an gemeinsam auch im Studium verankert zu haben.
Ja, ich schließe da vielleicht gleich an. Mir liegt das sehr am Herzen. Also ich bin sehr froh, dass wir es durchgesetzt haben, alle Lehrer mit Masterabschluss. Und es ist mir aber gleichzeitig wichtig, auch entsprechend zu verankern, die Nähe zu den Anforderungen der Praxis. Also das wird ein Kernpunkt sein, den wir hier berücksichtigen müssen. Und es ist mir in dem Zusammenhang auch wichtig, gerade ich denke an die Praxisschulen, die wir ja haben, angeschlossen an die pädagogischen Hochschulen, dass diese Praxisschulen immer mehr auch zu den Laboratorien der Schulentwicklung werden. Also das sollen quasi die Innovationszentren auch der praktischen Erprobung von Schulentwicklungsprojekten werden. Wir werden jetzt im Herbst beginnen mit dem großen Thema Sprachförderung. Also davon verspreche ich mir ganz viel, denn das ist Praxis. Praxis lernen für die Studierenden, das sind also quasi Forschungslaboratorien für die Professionsforschung an der Pädagogischen Hochschule, und das kann der Ort sein, wo die Prototypen entstehen, die dann österreichweit in Serie gehen. Also das sehe ich als große Kraftquelle für die Pädagogischen Hochschulen und für die Pädagoginnen Ausbildung und ihre Entwicklung in ganz Österreich. Also das ist für mich ein Herzstück der Entwicklung, das möchte ich nur unterstreichen. Genauso das große Thema Durchlässigkeit, Quereinsteiger, da bin ich ganz bei Ihnen, dass wir da modulartig vorgehen müssen, damit wir hier einfach, das Entscheidende im Leben ist doch das Wollen. Und wenn jetzt jemand wirklich etwas tun will, dann sollten wir ihm das ermöglichen mit großzügigen Anerkennungen all der Kompetenzen, die er bisher erreicht hat. Ich beantworte jetzt eine nicht gestellte Frage. Das ist mir nur wichtig, das auch auszusprechen in Richtung der Studierenden, nur damit da keine Ängste entstehen. Jeder, der jetzt im Studium ist und das Studium abschließt, hat natürlich damit die Berechtigungen erworben und damit werden die Erwartungen erfüllt, die zu Beginn des Studiums da waren. Das heißt, wenn wir neu umstellen, dann gilt das Neue für diejenigen, die neu beginnen. Das ist mir nur wichtig, nicht, dass da jetzt irgendwelche Ängste entstehen. Sie haben in dem Grundvertrauen, Sie machen jetzt eine Ausbildung mit dieser Berechtigung am Schluss. Dieses Grundvertrauen wird durch die Pädagoginnenbildung neu nicht erschüttert, ja, und darf nicht erschüttert werden. Also das wollte ich nur an der Stelle sagen, und weil es mir wichtig ist. Und abschließend, weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es ist zwar von der Temperatur ein bisschen warm, aber ich bin topfit. Also ich merke das jetzt immer, also das ist so Qualität auch eines Diskurses, ob man nachher völlig erledigt ist und schon hechelt, wo ist der nächste Kaffee, oder ob man sich energetisch gut fühlt. Ich fühle mich energetisch sehr gut und daran haben Sie einen ganz großen Anteil. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ruth, danke Rudi Wimmer, danke Ihnen allen.
Sowohl der Vortrag als auch der Dialog ist nachhörbar auf http://podcampus.phwien.ac.at/archiv. Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.